trotz harter Fragen. So ausweichend spricht die Bundesregierung über Wettermanipulation. Diese Frage muss Gerhard Karner den Österreichern beantworten. Lügt der Sprecher des Innenministeriums über die Serien von Bombendrohungen? Und Pressefreiheit in Österreich in Gefahr? Derart dreist wollen die Neos kritische Medien drangsalieren. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Angesichts katastrophaler Hurricanes wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den USA fragen manche Amerikaner: Wurden die Wirbelstürme manipuliert? Sogenannte Faktenchecker behaupten, es sei unmöglich, das Wetter künstlich zu beeinflussen. Dagegen ergaben Recherchen von auf 1. Zumindest die deutsche Bundesregierung hat Wettermanipulation ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Ein Beispiel. Exakt vor 2 Jahren, am 10. Oktober 2022, erreichte das Thema den Bundestag. Damals erklärte der parlamentarische Staatssekretär Michael Theurer ausweichend, die Bundesregierung wisse nicht, ob, Zitat, über dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Geoengineering zur Wetterbeeinflussung eingesetzt wird. Bereits im Jahr 2020 hatte die Staatssekretärin Rita Schwarze-Dürr-Sutter nur dementiert, dass die Bundesregierung selbst Geoengineering betreibt oder fördert. Die entsprechende Antwort in der Regierungsbefragung bestand nur aus dem Wort Nein. Eine ungewöhnlich kurze Aussage. So könnte der Verdacht entstehen, dass unter keinen Umständen Informationen zu diesem Thema bekannt gegeben werden sollten. Werden in der Slowakei mRNA-Injektionen verboten? Das fordert der Regierungsbeauftragte zur Untersuchung der Pandemie, Peter Kotler. Er hatte vergangenen Donnerstag einen schonungslosen Covid-Bericht vorgelegt. In diesem wurden die Gefahren der Genspritzen und auch Bioterrorismus angesprochen. Über den Bericht empörten sich indes einige Politiker und Wissenschaftler. Einen Tag nach der Veröffentlichung kündigte Gesundheitsministerin Susanna Dolinkova ihren Rücktritt an. Nach nur 11 Monaten im Amt. Wörtlich sagte sie, sie bedauere, dass die Regierung den Covid-Bericht unterstütze. Ihrer Ansicht nach habe er keine wissenschaftliche Grundlage. Heute Nachmittag wurde ihr Rücktritt offiziell akzeptiert und ihr Nachfolger Kamil Sasko zum Gesundheitsminister ernannt. Auch Präsident Peter Pellegrini hatte gesagt, es würde ihn sehr wundern, wenn sich die Regierung tatsächlich mit dem Covid-Aufarbeitungsbericht beschäftigen würde. Und auch das Universitätsklinikum Bratislava hatte sich vehement gegen das Papier gestellt. Es sieht damit gar die Wissenschaftlichkeit in Gefahr. Unterstützung für das mRNA-Verbot kommt hingegen von Ministerpräsident Robert Fico. Der impfkritische Regierungschef kenne selbst viele Menschen mit Impfschäden. Zudem forderte er den Untersuchungsbeauftragten Kotler auf, herauszufinden, wer sich mit dem Kauf der Impfstoffe bereichert habe. Bereits lange Zeit hatte Fico vor den Gefahren der Covid-Injektionen gewarnt und sich auch vehement gegen die WHO-Verträge gestellt. Wurde etwa deshalb der Mordanschlag im Mai diesen Jahres auf ihn verübt? Nun forderte der Bund die Schweizer auf, einen Notvorrat für eine Woche anzulegen. Weiter soll etwa eine 4-köpfige Familie ganze 200 Hygienemasken parat haben. Auf 1 hat Schweiz-Korrespondent Christian Oesch gefragt, ob damit etwa bereits die nächste Pandemie vorbereitet wird.
Also ich glaube, das hat ja was zu tun, auch vom Wirtschaftlichen her. Und wenn wir schauen, welche Organisation im Bund da zuständig ist für diesen Aufruf, hat das ja auch mit Wirtschaft zu tun. Das heißt, jene Firmen, die keine Masken mehr herstellen konnten, könnten hier wieder ganz große Auflagen und große Bestellungen reinkriegen. Also das ist ja mit dem Detailhandel zusammengespielt. Und ich nehme das persönlich wahr und ich denke, ein ganz großer Teil der Bevölkerung nimmt das auch wahr, dass da einige Firmen, die Bestellungen nicht mehr so gekriegt haben, könnten hier ganz große Bestellungen mitkriegen.
Österreichs Innenminister Gerhard Karner könnte schon bald unangenehme Fragen beantworten müssen. Denn auf 1-Recherchen legen nahe. Sein Ministerium könnte die Öffentlichkeit über die Serien von Bombendrohungen belogen haben. Gegenüber unserem Sender hatte sein Sprecher erst am Donnerstag erklärt, Zitat, in allen Fällen, gemeint waren die Drohungen, wurden durch die Polizei innerhalb weniger Minuten eben diese gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen getroffen. Eine zumindest interessante Aussage, denn wie die Tageszeitung die Presse berichtete, wurde eine Bombendrohung gegen Innsbrucker Bahnhöfe erst nach einigen Stunden durch die Polizei entdeckt und damit nach dem angegebenen Zeitpunkt der Explosion. Unterdessen ist kein Ende der Bombendrohungen in Sicht, die immer mehr Österreicher in Angst versetzen. Nach mehreren Bahnhöfen geraten nun auch Flughäfen, Gerichtsgebäude und sogar Schulen in den Fokus der unbekannten Täter. So kam es zu neuerlichen Drohungen in Innsbruck, Wien und Bregenz. Insgesamt bereits 14 an der Zahl. Unter dem Titel Propagandakanal auf 1 in Kritik hat das Ö1 Mittagsjournal unserem Sender gestern einen umfassenden Werbeblock gewidmet. Hören Sie zunächst einmal selbst.
Auf 1 ist der reichweitenstärkste Online-Kanal der rechtsextremen Verschwörungsszene. Das ist im Verfassungsschutzbericht und im Bericht der Bundesstelle für Sektenfragen klar dokumentiert. Dennoch hat Auf 1 am Wahltag im Parlament eine Kameraposition bekommen und von dort aus senden können. Proteste vor der Wahl haben daran nichts geändert.
Ö1, ein Hörfunksender des ORF, hat angesichts dessen sämtliche Parteien dazu befragt, wie künftig mit unliebsamen freien Medien wie Auf 1 zu verfahren sei. Besonders die Neos ließen dabei mit einer radikalen Forderung aufhorchen. Laut Mediensprecherin Henrike Brandstötter wolle man ein, Zitat, Gütesiegel für Medien mit klaren Kriterien einführen, das künftig auch für Förderungen maßgeblich sein solle. Die dadurch bezweckte Bekämpfung unliebsamer Medien ist den Neos sogar so wichtig, das Thema in allfällige Regierungsverhandlungen einbringen zu wollen. Eine Sprecherin des Presseclubs Concordia, die ebenso vor einer, Zitat, Normalisierung von Auf 1 warnt, reagierte jedoch zumindest auf diesen Vorschlag verhalten. Man wolle schließlich keine, Zitat, Berufslisten wie in Italien, wo staatlich vorgeschrieben ist, wer Journalist ist und wer nicht. Anfang November versucht man stattdessen mit einer, so wörtlich, breiten Expertendiskussion eine Lösung für das scheinbare Problem zu finden. Doch geht es nach den Neos und möglicherweise auch den anderen Systemparteien, könnten derartige Vorhaben schon bald realisiert werden. Immerhin führen SPÖ, ÖVP und Neos bereits schon länger Gespräche über eine etwaige Regierungsbildung. Und Auf 1 könnte hier womöglich eine wichtige Rolle spielen. Sowohl Russland als auch die Türkei haben den Messenger-Dienst Discord verboten. Die Türkei stützt sich dabei auf die Verhinderung von konkreten Straftaten wie Erpressung und sexuelle Belästigung. Russland beruft sich hingegen vor allem auf die Verbreitung sogenannter illegaler Informationen über die Plattform. Bereits in der Vergangenheit hatte Russland das Unternehmen mit hohen Geldstrafen belegt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj soll einen Waffenstillstand auf Basis der gegenwärtigen Frontlinie nicht mehr ausschließen. Dies berichtet die italienische Zeitung Corriere della Sera. Im Gegenzug verlange er Sicherheitsgarantien der Vereinigten Staaten, also faktisch eine Bündnisgarantie Washingtons im Falle neuer Kämpfe. Auf diese Weise könnten die USA dann direkt in den Krieg hineingezogen werden. Eine offizielle Bestätigung aus Kiew lag bei Redaktionsschluss nicht vor. Der Rüstungskonzern Serco profitiert gleich mehrfach von Krieg. Wie das geht und aus welchen Geschäften Serco noch Gewinne zieht, hat Auf 1 für Sie recherchiert.
Ein global agierender Rüstungskonzern macht nicht nur Profite mit Krieg, sondern verdient auch kräftig an den dadurch ausgelösten Flüchtlingsströmen. Die Serco Group mit Sitz in Großbritannien kaufte im Dezember 2023 den größten Betreiber von Asylunterkünften in Deutschland, European Home Care, für 40 Millionen Euro. Im Vorjahr erzielte European Homecare mit mehr als 120 solcher Migrantenbehausungen einen Umsatz von 138 Millionen Euro. Serco rechnet für das laufende Jahr daher mit einem erhöhten Betriebsgewinn. Darüber darf sich auch der drittgrößte Aktionär des Unternehmens freuen, BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt. Scharfe Kritik an der Übernahme der Asylheime durch den Rüstungskonzern übte unter anderem der Sprecher des Sächsischen Flüchtlingsrats, Osman Oos. Zuerst arbeiten sie an der Schaffung von Fluchtursachen durch Kriege, dann beteiligen sie sich am Einfangen und Abschieben von Geflüchteten an den Grenzen und schließlich betreiben sie die Unterkünfte für Geflüchtete, in jedem Schritt im staatlichen Auftrag. Dass Serco ganz im Dienste der Globalisten steht, zeigt das Bekenntnis zu den sogenannten Nachhaltigkeitszielen der UNO. Auf der Webseite steht: Wir messen unsere Wirkung anhand der relevanten Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Rund 5 Milliarden Dollar Umsatz macht der Konzern pro Jahr und liegt damit auf Platz 61 der größten Rüstungskonzerne der Welt. In Großbritannien war das Unternehmen 16 Jahre lang an der Wartung und Entwicklung von Atomsprengköpfen beteiligt. In den USA gehört Serco zu den 100 größten Auftragnehmern der Regierung. Seit 2022 entwickelt der Konzern für die technologische Forschungsabteilung des Pentagon, die DARPA, die erste Generation von unbemannten Kriegsschiffen. Und dem EU-Klimawandeldienst Copernicus half Serco am 5. September dabei, einen weiteren Satelliten ins All zu schießen. Im Jahr 2012 verkündete der Konzern auf seiner Webseite stolz: Die Serco-Mitarbeiterin Jane Burston wurde vom Weltwirtschaftsforum als Young Global Leader ausgewählt. Diese Auszeichnung wird sie nutzen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Während der Corona-Pandemie erhielt die Serco Group, übrigens ohne Ausschreibung, vom britischen Staat Aufträge in Millionenhöhe, beispielsweise für Betrieb und Verwaltung von Corona-Testzentren.
Der Entwurf des neuen sächsischen Polizeigesetzes hat die Datenschützer alarmiert. Grund dafür ist der Paragraph 59. Dieser regelt offiziell den Einsatz technischer Mittel zur Verhütung schwerer grenzüberschreitender Kriminalität. Das Brisante daran: Der neue Paragraph erlaubt das Filmen und Fotografieren von öffentlichen Straßen und Plätzen bis zu 30 Kilometer ins Landesinnere. Durch die langen Grenzen des Freistaates nach Polen und Tschechien wäre es damit möglich, fast die Hälfte des Landes technisch zu überwachen. Da die Aufnahmen mit einer biometrischen Erfassung der festgehaltenen Personen kombiniert sind, können damit ganze Bewegungsprofile von einer erheblichen Anzahl sächsischer Bürger erstellt werden. Auch tschechische und polnische Datenschützer haben sich inzwischen eingeschaltet und bezeichnen diese allgemeine Personenerfassung als, Zitat, Mittel der Massenüberwachung. Der geplante Gesetzesentwurf ist dabei auch in Verbindung mit dem im Frühjahr von der Bundesregierung umgesetzten Digital Services Act zu sehen. Mit diesem verschaffe man sich bereits umfassenden Zugriff auf die Daten der Bürger und höhle so das Recht auf Privatsphäre massiv aus. Noch im August beteuerte die sächsische Staatsregierung gegenüber auf 1, dass sie keine Maßnahmen zur technischen Erfassung ihrer Bürger plane. Das war bereits damals eine Lüge, wie Recherchen unseres Senders belegen konnten. Die deutsche Bundesregierung will die Beteiligung des Geheimdienstes an der Überwachung des sogenannten Geheimtreffens von Potsdam offenbar vertuschen. Wie jetzt bekannt wurde, verweigerte das Innenministerium auch den Abgeordneten des Bundestages jede Auskunft über Verstrickungen des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Das entsprechende Schreiben liegt auf 1 vor. Selbst einen streng vertraulichen Blick in die entsprechenden Unterlagen im Geheimschutzraum des Parlaments lehnt das Ressort von SPD-Ministerin Nancy Faeser ab. Auffallend ist die Begründung. Nach Ansicht der Bundesregierung könnten die Informationen das Staatswohl gefährden. Das sogenannte Geheimtreffen im vergangenen November war von der NGO Korrektiv überwacht worden. Bereits frühzeitig gab es jedoch auch Vermutungen über eine Beteiligung der Nachrichtendienste. Fällt in Sachsen nun doch noch die Brandmauer? Diese Forderung erheben aktuell wichtige Mitglieder der dortigen CDU. Wie sie ihren Vorstoß begründen, erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Einwanderer aus Nordafrika und dem Nahen wie Mittleren Osten sind in Hessen besonders kriminell. Laut der Kriminalstatistik sind Algerier und Marokkaner führend bei Tötungsdelikten, Sexualdelikten, Körperverletzungen, Raub und Erpressung. Afghanen, Türken und Syrer folgen nur knapp dahinter. In einem offenen Brief haben 6 Mitglieder der CDU Sachsen ein Ende der Brandmauer zur AfD gefordert. Wörtlich heißt es in dem Schreiben, rund 30% der Sachsen haben die AfD gewählt und der Respekt vor den Wählern fordert, auch mit den von diesen gewählten Abgeordneten zu reden. Zu den Unterzeichnern gehören fast ausschließlich ehemalige Minister und Landräte. In der hessischen Großstadt Offenbach ist es gestern Morgen zu einem flächendeckenden Stromausfall gekommen. Der Blackout ereignete sich um 3 Uhr nachts und zog sich in einigen Vierteln bis zum Vormittag. Als Grund für den Blackout gaben die Behörden ein defektes Erdkabel an. Nordkorea hat angekündigt, sämtliche Straßen- und Eisenbahnverbindungen nach Südkorea zu unterbrechen. Außerdem soll die Grenze auf nördlicher Seite stark befestigt werden, wie der Generalstab in Pjöngjang mitteilte. Bereits in den vergangenen Monaten soll der Norden in den Grenzgebieten Zehntausende Landminen verlegt haben. 62% der Russen haben ein schlechtes oder eher schlechtes Bild von Deutschland. Dies ergab eine Umfrage des unabhängigen Levada-Zentrums für Meinungsforschung in Moskau. Nur die USA und Großbritannien sind in der russischen Bevölkerung noch unbeliebter. Noch im Jahr 2019 sahen 61% der Russen Deutschland positiv.
Mit einer Gedenkstunde wollte man gestern im Hessischen Landtag den 50. Todestag von Oskar Schindler begehen. Geladen war auch der umstrittene Publizist und Talkshow-Moderator Michel Friedmann. Er nutzte diesen Anlass vor allem für unzählige verbale Ausfälle gegen die AfD-Fraktion. Bereits zu Beginn sprach er mit deutlichem Blick und Fingerzeig in Richtung der AfD-Vertreter von, Zitat, Mördern, Mitläufern, geistigen Brandstiftern, Hetzern und Hassenden. Ehe er wörtlich bekannte, ich schäme mich, in diesem Parlament zu sprechen und eine Gruppe anzuschauen, die eine Partei des Hasses ist. Menschen anzuschauen, die zwar demokratisch gewählt sind, aber keine Demokraten sind. Alle Gedanken und Anträge, die von der AfD kommen, seien laut Friedmann, Zitat, durch den Hass gegen Menschen vergiftet. Eine Zusammenarbeit mit ihr sei wegen der wörtlich großen Ansteckungsgefahr daher nicht angebracht. Doch anstatt diese brachiale Verbalrhetorik zu verurteilen, applaudierten die Vertreter der Systemparteien eifrig und bedachten Friedmann am Ende seiner Rede sogar mit Standing Ovations. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Robert Lambrou kommentiert die Entgleisungen gegenüber auf 1 wörtlich. Diese ansonsten würdige Gedenkstunde hat Friedmann dafür missbraucht, um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Sie für Tagespolitik und Angriffe auf die AfD zu benutzen, war dem Anlass unwürdig. Es war ein regelrechter Showdown im EU-Parlament. Ein Schlagabtausch, bei dem es nur einen Sieger geben konnte. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, eine der Stimmen des Patriotismus in Europa, war im Parlament des Brüsseler Zentralismus angetreten. Auge in Auge mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. In dem Rededuell schonten sich die beiden Kontrahenten nicht. Insgesamt 42 Minuten sprach der ungarische Regierungschef und bezeichnete von der Leyen wörtlich als, Zitat, politische Waffe, die gegen Patrioten eingesetzt werde. Insbesondere verwehrte er sich jeglichem Vergleich zwischen dem sowjetischen Einmarsch in Ungarn 1956 und Russlands Angriff auf die Ukraine. Die Kommissionspräsidentin nahm sich nur 14 Minuten Zeit. Dabei griff sie Orbans Friedensmission in Russland an und sagte wörtlich, es gebe immer noch einige, die den Angriffskrieg nicht Putins Lust nach Macht anlasten, sondern dem Freiheitsdurst der Ukraine. Außerdem warf sie Orban vor, dass er auf Sicherheitschecks für russische Touristen verzichte und nur an Wegen interessiert sei, wie er weiterhin russisches Gas kaufen könne. Dieses Lied würde Lauterbach wohl am liebsten verbieten lassen. Die Rede ist von Hexenjagd, dem coronakritischen Hit der Band Weimar. Doch hören Sie selbst, was der Berliner Zahnfee in Zukunft den Schlaf rauben könnte.
Aber was ist mit den Kids, die bis heute an Depressionen leiden? Von den ganzen Lebensgeschädigten mal ganz zu schweigen. Keiner fragt nach denen, die sich aufgehangen haben, weil sie diesen kranken Schwachsinn einfach nicht ertragen haben. Was ist mit den Menschen, die einsam und alleine starben, weil ihre Angehörigen nicht bei ihnen waren? Währenddessen hat sich Medien Deutschland dafür interessiert, wer die nächste Staffel DSDS moderiert.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.